Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es heute nach New York City geht, um einen alten Bekannten zu treffen. Und den alten Bekannten, ja, den kann ich am besten begrüßen, mit dem ich einen neuen alten, naja, noch nicht ganz so unbekannten Bekannten treffe, nämlich den guten Tim von Twitter. Hallo Tim.
Hallo Gregor.
Mensch, wir schlendern ja, glaube ich, schon einige Zeit auf Twitter aneinander vorbei, oder?
Das stimmt, jetzt wo du es sagst. Ich glaube, aber wir waren doch in der Retro-Taverne, waren wir da schon mal zusammen, oder?
Nein, nein, war ich nicht. Denn bei der Retro-Taverne auf Twitch vom Retrocast, da warst du und ich bin immer nur Zuseher. Ich war noch nicht in der
Retro-Taverne. Ach so, rum ist das okay.
Tatsächlich, okay. Ja, ja. Und ich habe irgendwie, glaube ich, ewig lange dich gelesen auf Twitter, bis ich reagiert habe und dir auch mal. Und dann hast du mir gefolgt und dann hat es irgendwie ein halbes Jahr gedauert, bis ich, obwohl ich dich immer wieder gelesen habe und kommentiert habe, bis ich bei dir auf den Folgen-Button geklickt habe.
Ja, witzig, oder?
Ja, dass du dann auch so ein Halleluja, er folgt endlich zurück, nachdem wir schon
das so viel geschrieben haben. Ach Gott, das ist ja schon gar nicht mehr wahr. Das ist ja auch schon ewig her.
Ja, total, total. Das war so super, weil ich die ganze Zeit dachte, ich habe dich so oft gelesen in der Retro-Bubble und so, dass ich da total von ausgegangen bin, dass ich dir sowieso folge. Und dann irgendwie guck an, und da so kam das dann halt, und dann halt der Kontakt zu über Kai und so, und dann habe ich mal durch Zufall mitgekriegt, du hast ja so die Bilder gepostet von so deiner Videokassettensammlung.
Genau.
Und da fiel mein Blick auf einen Film aus dem Jahr 1998, auf den Roland Emmerichs Godzilla-Film, und du sagtest auch sehr unironisch, dass du den sehr magst, und dass es sogar dein Lieblings-Godzilla-Film ist, oder?
Es ist tatsächlich mein Lieblings-Godzilla, und der Rewatch, den ich jetzt die letzten 3 Tage gemacht habe, hat das nur nochmal bestätigt. Und der gefällt mir tatsächlich noch besser. Ich fand den noch besser, als ich in Erinnerung hatte.
Ich weiß nicht, was ich faszinierender finde, dass du den so gut findest oder dass du ihn auch wirklich auf VHS-Kassette guckst.
Ja, ach, frag mich, keine Ahnung, du weißt ja, wie es ist. Ich meine, du folgst mal ein bisschen und ich mache irgendwie alles auf Retro oder ich habe keine Ahnung. Also ich finde es halt irgendwie ganz super. Cool.
Warst du damals im Kino in dem Film?
Genau, diese Frage, damit habe ich natürlich gerechnet. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ich einen Teaser dafür gesehen habe. Der ja unmittelbar, entweder was unmittelbar, wobei ich das jetzt auch zeitlich nicht so einordnen kann, entweder was unmittelbar, auf alle Fälle war Jurassic Park noch in aller Munde drin. Und da kam halt dieser Teaser, den du wahrscheinlich auch kennst, von diesem Museum, wo ein das Gerippe von einem T-Rex steht und von oben durch eine Glaskuppel quasi ein riesengroßer Echsenfuß reinkommt und dieses Gerippe halt platt macht.
Ja.
Und das war schon sehr beeindruckend damals, muss ich zugeben. Und noch ein bisschen fresh, ehrlich gesagt.
Ja, zur Zeit, das muss ungefähr 97 gewesen sein, der Teaser, wahrscheinlich ungefähr zur Zeit von Jurassic Park 2 muss der gelaufen sein und war ja ein ganz klarer Seitenhieb darauf halt, ne? Wir sind größer, ne? Bigger than und so, und dann kam dieser Schrei, den Schrei haben sie ja aus den Originalfilmen übernommen, der klassische Godzilla-Schrei. Aber ich kann dir noch sagen, ich war damals tatsächlich im Kino drin. Also ich weiß hundertprozentig, dass ich drin gewesen bin. War ein hartes Jahr für mich, weißt du, nach Armageddon geht's direkt in Godzilla. Ich meine, das war die Reihenfolge tatsächlich, dass erst Armageddon rauskam und dann kam Godzilla raus. Godzilla kam so im September raus und in Armageddon gab es auch einen Seitenhieb auf Godzilla. Denn da schlägt ja am Anfang ein Asteroid in so einen Spielzeugladen ein und da sind dann so Plastik-Godzillas, die da aufplatzen, gleich in der ersten Szene von Armageddon. Tatsächlich, das war so. Und und dann bin ich halt auch in den Film, weil ich halt auch wahrscheinlich ähnlich wie du, früher war Godzilla Sonntagnachmittag Kabel 1, oder?
Nein. Nee? Tatsächlich gar nicht. Also ich habe mit Godzilla relativ wenig Berührungspunkte und es tut mir leid, wenn ich jetzt einen Shitstorm auslöse, aber ich muss ehrlich sagen, der japanische Godzilla, dieser Ur-Godzilla, diese Dinger, diese Gummimaskenteile, die da über, bringen mir überhaupt nichts. Die sind mir tatsächlich, ich fand die tatsächlich immer doof. Ich fand sie halt dumm, aber so ein bisschen doof und unrealistisch. Ja, und vielleicht war das auch so der Grund, warum ich damit nie was anfangen konnte. Vielleicht bin ich aus dem Grund auch so ein bisschen unbedarfter und so ein bisschen blauäugiger, was diesen Film angeht, weil ich halt total unbeleckt war, als ich ihn das erste Mal gesehen habe.
Nee, das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ich hatte, für mich war es halt, in meiner Kindheit waren halt die ich meine Kabel 1 oder so, auf jeden Fall war Sonntagnachmittag liefen die alten Godzilla-Filme und das waren überwiegend die aus den 60ern, 70er Jahren, die da immer im Nachmittagsprogramm liefen halt, ne? Quasi noch bevor ich Xena, Herkules und Sequest gesehen habe. Halt, ne?
Du bist ja auch ein bisschen jünger als ich, muss man dazu sagen. Also das ist ja, da war ich ja schon ein bisschen älter als Sequest, wenn diese ganzen Sachen kamen. Mhm. Aber vielleicht noch ganz kurz, es ist ja quasi der nächste Film nach Independence Day von Roland Emmerich, das wollen wir schon mal sagen. Und das war ja schon ein Blockbuster, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und deswegen wurde da ja auch schon, glaube ich, auch nochmal ganz schön reingebuttert in den Film. Also finde ich persönlich.
Ja, es war sein dritter großer Hollywood-Film, kann man sagen, nee, sein vierter sogar. Eigentlich war ja Universal Soldier, war so sein Achtungserfolg in den USA halt. Dann kam Stargate, der war sehr erfolgreich und dann kam 96 Independence Day. Er hat sich immer das halbe Budget nochmal draufgepackt. Ich glaube 18 Millionen, 45 Millionen Stargate meine ich oder 40 und 65 Millionen Independence Day. Und dann war der Sprung hier zu 130 Millionen Dollar, den er bekommen hat, um Godzilla zu verfilmen.
Das ist schon eine
Hausnummer. Das ist eine Hausnummer. Er hatte auch Respekt davor, sagt er, vor der Gage tatsächlich. Ich habe ein Interview mit ihm recherchiert. Da fühlte er sich nicht wohl mit am Anfang mit der Gage, dass er sagte, oh so, das ist viel Geld. Das hat ihm, glaube ich, auch diesen Ruf des Spielbergler aus dem Schwabenland so ein bisschen eingebracht, genau, dass er seine Filme sehen, oder früher zumindest sahen sie teurer aus, als sie sind halt. Nur der war hier wirklich teuer halt. Ne?
Aber das sieht man ihm aber auch wirklich an. Also da ist ja wirklich, also der Film selber, muss man mal zu sagen, gut, ich habe jetzt nur auf VHS geguckt, nochmal und auf dem kleinen Fernseher. Mhm. Trotzdem, das funktioniert. Also die Special Effects und so, das finde ich heute immer noch sehr beeindruckend.
Ja. Tatsächlich. Mein Gefühl damals, also ich war wirklich dann so ein Godzilla-Fan, habe dies immer als Kind sonntagnachmittags halt geguckt und habe den halt geliebt. Sowohl am besten natürlich so ein bisschen die Cheesy-Ära, wo er dann halt gut die Typen in Gummianzügen und so. Mich hat das halt tatsächlich abgeholt halt. Ne? Und dazu kam noch in den 90ern in meiner Generation, dann waren so Power Rangers und so, weißt du. Mhm. Das war dann alles, da waren ja auch die großen Typen in Anzügen. Das hat alles so ein bisschen diesen Cheesy-Charme gehabt. Und deshalb habe ich das schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit genommen, so quatschig das natürlich auch gewesen ist. Also der Original-Godzilla hat ja tatsächlich auch einen ganz schönen ernsten Hintergrund mit atomare Bedrohung und pipapo.
Ich kenne natürlich, ich kenne das natürlich schon, also ich kenne auch so ein bisschen den Hintergrund davon natürlich, ich meine, da kommst du ja quasi als Nerd gar nicht drum rum um Godzilla, im Guten wie im Schlechten. Und diese ganze Lore, die da irgendwie mit dranhängt, das ist mir schon präsent. Auch diese, da wurde ja auch ein Stück weit quasi so diese Angst vor, praktisch vor Atomenergie und Atombomben bei den Japanern so ein bisschen reinprojiziert in diese ganze Sache.
Ja, und da ist mir was aufgefallen. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ich weiß, damals kam ich aus dem Kino und ich hab den nicht gut gefunden. Ich war echt enttäuscht und habe ihn dann lange nicht gesehen. Das war auch der Tenor meiner Kumpels, mit denen ich drin war, die auch alle so, ja, auch so Godzilla-Fans waren und so. Und dann kamen wir da raus und gesagt, nee, es ist nicht unser Godzilla. Der sieht total kacke aus. Das finde ich tatsächlich, hat sich auch nicht geändert. Ich finde, er sieht optisch nicht aus wie Godzilla. Kein Meter. Man merkt aber, wo es halt herkommt, ne? Aber es war halt so, dass es mir hat er wirklich gar nicht gefallen und ich habe ihn dann wirklich lange, lange abgelehnt und dann war ich jetzt so fasziniert, weil auch unter deinem Tweet dazu gesagt hast, dass du den so gut fandst und dass es dein Lieblingsfilm ist, ganz viele Leute auch geschrieben haben, ja, der hat aber auch total tolle Sachen und so und Sachen, die hängen geblieben sind und man, der hat schon seine Momente, der Film halt, und da dachte ich mir, Mensch, da muss man doch nochmal gucken halt und so. Und eine Sache, die ich aber auf jeden Fall gut fand, war Come With Me von Puff P. Diddy.
Ja gut, da müssen wir ja gar nicht drüber, also über den Soundtrack oder die ersten vier Lieder, da müssen wir natürlich sowieso
Wahnsinn,
drüber
oder?
Reden. Da hat er richtig einen rausgehauen. Das war aber auch so die große Zeit der Soundtracks. Also ich sag mal so Matrix und so und Armageddon, wo du gerade gesagt hast. Das ist ja durchgängig. Das sind ja Dinger, die kannst ja, also ich habe aufgrund dessen, habe ich mir den Soundtrack, also ich hatte den Soundtrack natürlich, den habe ich schon mal aus meiner alten Wohnung geholt, die CD. Und die ersten vier Lieder halt wirklich, also mit Puff Daddy war das ja zu der Zeit, glaube ich, noch. Und Jamiroquai und Rage Against the Machine.
Ja, Wahnsinn.
Und The Wallflowers, das sind schon, also das ist schon echt gut, also muss ich sagen.
Ja, also gerade Come With Me ist ein wahnsinniger Song, also episch mit Orchester und mit, ich meine, mit hier Jimmy Page von Led
Genau
Zeppelin.
richtig, genau
Also
richtig,
jetzt mal
genau.
ehrlich, also das ist ein sehr mächtiger Song und ich glaube, da war wirklich noch Puff Daddy, dann später P. Diddy und dann irgendwann Sean Combs, glaube ich, ne? So war die
Genau, genau,
Reihenfolge.
genau. Und das Video selber dazu ist ja auch, das ist ja
Fantastisch.
auch grandios, das ist ja, da wurde ja auch nochmal richtig
Ja.
reingepfeffert, also auch bei dem anderen, ich glaube, es sind zwei wirklich große rausgekommen, das war
Ja.
von Jamiroquai.
Genau.
Das Video ist auch super gemacht, klar. Und dann aber hier, aber von Puff Daddy, das haut einem echt so ein bisschen die Ohren raus, ich meine, wenn man das anschaltet, das ist schon
Ja.
gut.
Ja, den Soundtrack hatte ich tatsächlich auch auf CD. Das ist mir dann auch eingefallen. Und was mir auch eingefallen ist, ich muss mal wirklich sagen, was ich jetzt gut finde, nachdem ich den nochmal gerewatcht habe, ne? Muss man wirklich sagen, diese ersten 25 Minuten von dem Film ist, glaube ich, das Beste, was ich je im Godzilla-Film gesehen habe. Diese ganze Entstehung, dieses ganze Intro von dem Film, wo uns dieses mit den Atomtests und den Tieren, mit dem Lego hier, mit dem, du weißt ja, Leguan
Ja,
und so,
klar.
der dann so ein bisschen die Vorlage auch da bieten soll von Godzilla, wie wir diese Atomtests gesehen haben. Da habe ich mich zurückerinnert, dachte mir, ja klar, Mitte der 90er, das war für mich in meiner Schulzeit, das war mein Fridays for Future, das war nämlich Fuck Chirac und Atomtests im Moroa-Atoll 95.
Stimmt, das war zu der
Ja,
Zeit,
das war genau zu der Zeit.
wobei die
Ja.
Aufnahmen, der hat ja wieder damit begonnen. Ich glaube, die Aufnahmen selber, die waren ja deutlich älter. Das haben die Franzosen
Ja.
ja schon und jetzt schlagt mich nicht da draußen, aber das wurde ja in den 50ern oder in den 60ern haben die das ja schon gemacht. Und
Ja.
der hat das ja wieder aufgenommen, glaube ich. Also irgendwie sowas war, aber
Genau.
ja, ich gebe dir recht, das war so die Stimmung zu der Zeit, genau.
Ich habe das nachrecherchiert. Tatsächlich hat Chirac das 95 wieder aufgenommen, dieser Atomtest. Und das war
Guck
sehr,
mal
halt sehr
her.
umstritten. Und das, da fiel es mir wieder ein, dachte, dass das in meiner Schulzeit, da war ich bei 95, war ich 15 ungefähr, dass das ein totales Thema war und dieses Fuck Chirac total verbreitet gewesen ist. Und da dachte ich mir, ja klar, das ist so in den Jahren entstanden. Das erklärt auch Jean Reno als französischen
Das
Geheimdienstagent,
stimmt.
der sagt, manchmal muss man auch sein Land vor seinen Fehlern beschützen.
Gut,
Denn
dann
der
lass
spielt
uns
total
über die,
darauf ein, ne?
genau, da lass
Ja.
uns. Ach, da lassen Sie über die Franzosen reden. Habe ich natürlich auch auf meiner Liste. Hier
Ja.
stehen die Franzosen großartig. Also wie die charakterisiert werden, primär. Also es geht ja nur um Kaffee, Kippen und Croissants.
Klischees, so wie, ja. So wie tatsächlich, sonst ist es ja oft so, dass dass die Amis so eine Version von uns Europäern haben und das ist jetzt mal die Europäer, die so eine Klischeevorstellung von den Amis haben.
Das stimmt, das stimmt. Aber das wird Roland Emmerich ja sowieso nachgesagt, dass er mit diesen Klischees ja auch gerne mal spielt, was so den amerikanischen Patriotismus angeht und was halt dann so praktisch die Darstellung praktisch von anderen Nationen dann in seinen Filmen angeht.
Und
Meintes hätte ich irgendwo mal gelesen.
ja, ich glaube, das ist auch so. Und da ist es mir sehr stark aufgefallen, dass er, weil Jean Reno in seiner Rolle sagt es ja wirklich, dass er für den französischen Geheimdienst arbeitet und so. Aber er sagte auch, manchmal muss man halt sein Land auch vor seinen eigenen Fehlern schützen, die es macht und so. Und deshalb wäre er darum, was wieder gut zu machen. Und das spielt ja total an auf diese Atomtests, weil es wird ja sehr suggeriert, dass Godzilla so entstanden ist halt, wie es auch im Original war halt, ne?
Das ist eigentlich ganz cool, dass du das sagst, weil das ist auch was mir aufgefallen ist. Also wenn man mal so die ersten Minuten und so die Logik
Ja.
des Filmes, für einen Roland Emmerich-Film ist der Film oder die Handlung verblüffend logisch aufgebaut. Wenn man mal so die ganzen anderen Sachen sieht, natürlich ist klar, ich meine, dass er dann quer durch den Atlantik schwimmt oder nee, Atlantik, glaube ich, war es, um dann oder es müsste der Pazifik sein.
Das
Egal, auf
müsste der
alle
Pazifik sein,
Fälle.
wegen dem, ja, er hat ja sein Nest in New York
Ja,
quasi
genau. Um
gefunden.
dann quasi in New York ein Nest zu bauen, das fand ich jetzt, das war noch so das Unlogischste, sage ich mal. Gut, von diesem Love Interest und wie das alles so ein bisschen aufgebaut wird. Aber ansonsten, so wie gesagt, also so die Entstehungsgeschichte und so das Drumherum und auch die Handlungsweisen so innerhalb des Filmes waren ja durchaus nachvollziehbar und irgendwie auch, also ich sag mal so in Anführungszeichen realistisch. Ich meine, was das Setting angeht, das ist ja bei so anderen Sachen ja eher, sage ich mal, das ist ja teilweise schon sehr hanebüchend, was der Roland Emmerich da an Handlung raushaut.
Ja, aber wie gesagt, das ist es schon, aber klar, also es wird uns suggeriert, Godzilla ist dahin, weil es ist eine Insel, die sich ideal für ihn als Brutstätte irgendwie ergibt, weil er ist von Wasser umgeben da und offensichtlich kennt er sich mit der Topologie aus. Er muss ja
Genau.
wissen, dass da so viele Gebäude sind, und
Ja,
weil er sagt, er
genau.
kann sich da verstecken und so,
Surprise.
aber das war schon so ein bisschen, er ist halt cleverer, als man denkt, der alte
Ja,
Zilla, der.
ja.
Aber wirklich, die ersten 25 Minuten diese einzelnen Schiffe, die ihm begegnen und diese drei Fischerboote, die dann in die Tiefe gezogen werden, das ist richtig düster und richtig episch. Also die Kontakte mit den U-Booten und so, das baut eine unheimliche Grundbedrohung auf und dann dieser permanente Regen und diese Düsternis, das ist mir im ganzen Film sehr positiv aufgefallen, dass wir wirklich New York permanent im Singing
Rain sehen. Was vielleicht auch den Special Effects geschuldet ist, weil die natürlich im Dunkeln also deutlich besser aussehen als im Hellen. Also das war so meine Überlegung. Ja. Wobei diese Bedrohung, da gebe ich dir auch recht. Also das ist schon echt gut gemacht. Und halt diese Zeit, wo noch relativ viel also mit Kulissen gemacht wurde. Und ganz ehrlich, also der Fischkutter da, der wurde ja quasi 1:1 nachgebaut, der da untergegangen ist. Und das ist natürlich schon ziemlich krass.
Ja, die haben die drei Dinger runter, die haben ja drei runtergezogen und als er dann auftaucht wieder, da denkt man in einem Moment, es ist Godzilla, der hochkommt und nein, das ist eigentlich nur der Fischkutter, der wieder auftaucht, aber man hört dann den Schrei und wirklich, also es ist ein unheimlich stimmungsvoller Anfang, der wirklich komplett sich durchzieht bis Godzillas Ankunft in New York quasi mit dieser Welle, mit diesem Typen auf dem Steg, der dann diese Angel reinwirft und sagt, na, wo ich mich immer frage, wie viel Kraft muss der haben, dass der kurz gegenhalten kann?
Ja, das stimmt.
Also gut, es wird ihm ja dann weggezogen, aber er kann ja erstmal zurückziehen und so. Und
ja, das ist ein Zufall.
Das ist ja ein Gag. Ne? Aber diese Szene mit der Welle, die dann ankommt und er rennt weg und hinter ihm explodiert förmlich der Steg und dann ist dieser Fischmarkt und wir sehen ja Godzilla das erste Mal dann da, als er dann im Fischmarkt da quasi zuschlägt. Und das ist bis dahin ist das wirklich unheimlich episch und unheimlich stimmungsvoll, dieser Film. Also ich glaube, das habe ich in keinem Godzilla-Film besser gesehen. Das will schon was heißen tatsächlich. Ja, und ich habe ja...
Ich wollte sagen, also gerade, also wenn wir noch bei der Szene sind oder auch dieser Lastwagen, der da hochgehoben wird und wo der dann praktisch so um 90 Grad gekippt wird und die Tür geht auf und das ist ja auch kein Special Effekt, das wird ja wirklich und das sieht halt schon, also das sieht halt in echt schon ziemlich gut aus und auf der Kinoleinwand wahrscheinlich noch mehr.
Ja, total. Was auch geil ist, man wirft ja dem 2014er Godzilla vor, dass da so wenig Godzilla drin ist. Ne? Tatsächlich ist in dem Godzilla von 2014 ist der 15 Minuten etwa zu sehen. Der Godzilla in diesem Film ist 11 Minuten in Wirklichkeit nur auf dem Bildschirm, in dem über 2-Stunden-Film. Das wirkt nur ganz anders. Ich habe auch gedacht, was, nur 11 Minuten? Aber man ist wirklich so. Er ist tatsächlich nur 11 Minuten in so Gänze auf dem Bildschirm.
Ich bin schon so ein Hardcore-Statistiker, das
wusste ich gar nicht. Ne?
Ja, klar, also aber es kommt an tatsächlich so, er ist halt schon die ganze Zeit präsent irgendwie, das stimmt schon, wobei mal, gut, ich meine, man sieht ihn halt nicht immer, aber es gibt halt die Vibrationen auf der Straße, wenn er geht und diese ganzen Sachen oder die Geräusche, er ist ja schon so gefühlt immer so ein bisschen im Hintergrund, wobei, ja, es kann sein, also wenn du das sagst, glaube ich dir das natürlich. Na gut, es ist halt weitergesponnen. Ich meine, er hat ja schon, er will es ja sehr realistisch machen, Herr Roland, muss man ja dazu sagen. Und er hat sich natürlich dann schon an der Natur orientiert, was ich als Pluspunkt empfinde, weil ich halt sage, so einen kann ich mir halt schon vorstellen, also eher als praktisch einen aufrecht gehenden Gummigodzilla, weißt du?
Ja, gut, aber also über dieses Design, das ist ja auch eine gute Entscheidung. Ich glaube, so wie die Hauptfigur heißt, Matthew Broderick, Ferris Bueller, auf ewig. Ne? Tapatopoulos, das ist ja auch der Designer von diesem Godzilla gewesen, also das ist ja der Gag hinter seinem Nachnamen, das ist der der hat halt gesagt, ja, wir wollten uns mehr an der Natur orientieren und deshalb haben wir dem versucht, so ein eigenes Design zu geben halt. Ne? Und ich glaube immer noch, dass sie gesagt haben, hey, wir haben mit Toho Studios haben wir wahrscheinlich einen Vertrag und wenn der nicht gut läuft, dann können wir keine Filme mehr mit Godzilla machen, aber dann haben wir die Rechte an diesem Ding, wie das aussieht, weil das unsere Kreation ist. Könnte ich mir total vorstellen, aber die haben es im Nachhinein ja alle gehasst, also die Toho Studios auch. Es gibt einen Seitenhieb tatsächlich, nachdem der Film, also dieser Film war halt super teuer, wir haben ja schon gesagt, 130 Millionen, also 200, 300 noch was eingespielt. Nach einer Weile war okay, aber war halt allweit entfernt davon, ein Hit zu sein halt. Ne? Die IMDb-Bewertung ist auch so totaler Durchschnitt, so 5,1 von 10. Aber die Japaner haben den total gehasst und haben ihm sogar einen eigenen Namen gegeben tatsächlich und haben nur gesagt, dass das halt nicht Godzilla ist, sondern Zilla. und haben den in, es gibt einen japanischen Godzilla-Film aus irgendwie Jahr 2000 oder so, der heißt Final Wars, und da taucht der wieder auf, und der normale Godzilla, sage ich jetzt mal, der macht den so mit so drei Handgriffen quasi fertig. Ein Schlag, einmal mit dem Schwanz und dann Atomatem. Und dann ist der weg. Das wird tatsächlich gemacht in diesem Final Wars Film. Die Szene verlinke ich mal in den Shownotes.
Kann also ich verstehen.
Die haben es gehasst. Die haben es gehasst.
Kann ich tatsächlich nachvollziehen, weil es ist vermischt. Es ist halt praktisch eine, also es ist quasi für mich, es ist eine westliche Interpretation praktisch von einem japanischen Thema oder von praktisch von einem, und das ist, glaube ich, unwahrscheinlich bin ich, ach, konnte ich damit eher was anfangen, als halt jetzt praktisch, ich meine, ich bin ja auch nicht so mit JRPGs, weißt du, da gibt es ja auch öfter mal das Gespräch. Also ich meine, ich fand es halt ganz gut, dass halt praktisch dieses tolle und interessante Thema praktisch halt in den Westen transportiert wurde und für westliche Augen quasi aufgearbeitet worden sind. Also, und vielleicht ist das auch nicht der Grund, warum ich ihn gut finde und die aus Japan nicht so gut. Aber wie gesagt, aber du hast gerade so mit einem Satz den Matthew Broderick abgetan. Das fand ich so ein bisschen traurig, weil ich bin halt ein ganz großer Fan von ihm. Natürlich Ferris Bueller, klar. Aber ja, aber findest du nicht, dass der da einen guten Job macht? Also ich finde schon, dass der da reinpasst. Oh, so ein bisschen so als ein nerdiger
Wissenschaftler. Ist okay. Also ich finde ihn in Ordnung. Aber es ist vielleicht auch eine ganz komische... Ich kam gerade aus Armageddon und habe ich Bruce Willis gesehen. Vielleicht bin ich immer... Er passt schon in die Rolle des nerdigen Wissenschaftlers schon, aber mir ging seine Freundin total auf den Sack. Das also stimmt. Die ist auch schauspielerisch leider, Gott, auch die Rolle, das ist nichts gegen die Schauspielerin, aber die Rolle ist halt auch super undankbar. So die Ex-Freundin, die dann karrieremäßig ihn versucht, dann ihm dieses Band zu stehen, um dann Karriere-Move zu machen, dann wird sie selber reingelegt und das findet sie dann auch doof und so. Und
da muss ich dir tatsächlich zustimmen. Das ist bei mir auch so der größte Kritikpunkt. Das ist einfach, also die Rolle ist einfach nervig angelegt. Und das passt, das ist so ein bisschen konstruiert. Das passt auch, ich meine, das geht doch irgendwie einigermaßen, geht das da rein. Auch das Happy End und so. Aber ich finde das halt auch, ich finde die tatsächlich auch echt so ein bisschen nervig. Das ist aber auch schon mein größter Kritikpunkt, muss ich zugeben. Ich muss es nochmal sagen, der Rewatch hat mich insgesamt, ich habe relativ viele Filme in letzter Zeit nochmal geguckt, und von gerade aus der Zeit war das der, wo ich am positivsten von überrascht war. Ich muss es einfach nochmal sagen.
Okay. Hat sich auch nicht gestört, dass das Größenverhältnis auf diesem Cover überhaupt nicht passt?
Null.
Dieses riesige Bein auf dem Cover von dem Film?
Da bin ich, glaube ich, nein.
Weißt du, es ist natürlich, ich kann die ja verstehen, warum sie bestimmte Sachen gemacht haben. Der große Godzilla, den wir sonst immer aus den alten Filmen gekannt haben, der ist halt größer als die Stadt und walzt alles nieder. Da ist schwer was zu erzählen, was abseits dessen ist. Dieser hier sollte sie ja extra nicht diese Größe haben, er muss sich ja verstecken können in der Stadt oder unter der Stadt. Mhm. Ne? Er muss die Stadt als Deckung nehmen, als Nest quasi halt. Ne? Und deshalb musste der halt auch größenmäßig kleiner sein, dass die den verlieren können. Ich fand das total krass, wie das Militär, diese Hubschrauber-Szenen, wo das Militär ihn jagt, ne?
Ja, oder?
Weißt du? Die schießen, ja, aber die Stadt ist noch nicht evakuiert und die schießen da die Häuser in Klump. Wirklich, die fliegen gehen ja hinterher und schießen einfach auf die Wohnungen im Prinzip.
Okay, halt, ne? Also es ist ja schon ein Actionfilm, und wenn man sieht, wie das Chrysler-Building da platt gemacht hat, ehrlich, also die Hubschrauber-Szenen und so, das ist schon mit eins von den coolsten Sachen im ganzen Film, also da bin ich schon. Und wenn man halt praktisch so halt so in Draufsicht von oben Godzilla dann so durch die Straßen gehen sieht, das sieht schon, also ich finde schon, dass das sehr spektakulär ist. Also.
Ja, der konnte halt nicht größer sein, muss man tatsächlich sagen. Das war aber auch wirklich eine Kritik, weil, wie gesagt, er sieht halt wirklich aus wie so eine Mischung aus T-Rex und Raptor halt. Mhm. Und dieses Ganze auch mit dem Fisch, dass sie ableiten, ne, das ganze Militärjagd, dann gibt es ja noch diesen Bürgermeister, der kurz vor der Wiederwahl steht. Mhm. Michael Lerner ist das, glaube ich. Man kennt ihn noch aus Buffy, da hat er den Schulrektor in der ersten
Staffel. Ach, daher kenne ich den, okay.
Er ist der von den Hyänen, von den Schülern, die sich in Hyänen gewandelt haben, gegessen wird quasi, und dann kommt Armin Shimmerman, Quark aus Deep Space Nine, der übernimmt dann den Part in Buffy, ich glaube ab Staffel 2 oder so halt, ne? Ja, das ist da erkennt man den. Und der ist ja auch so der Bürgermeister kurz vor der Wiederwahl und vereinheitlicht ja alles, was man so an Politikern so agromäßig doof findet.
Über Klischees halt, ne? Müssen wir jetzt nicht reden. Da wird ja auch als dann die Franzosen praktisch amerikanische GIs nachmachen und alles, was sie dafür brauchen, das ist ein Kaugummi im Mund. Ja, da ist
schon. Aber es sieht einfach amerikanischer aus, wie die Frauen. Wie geil aber auch jedem eins gibt, ne? Und jedem den Helm gerade zieht das später.
Stimmt. Das finde ich voll süß. Und alle sind so am Knatschen in dem Auto. Ich habe gedacht, ja.
Wie geil er sagt, warum macht ihr das? Das sieht amerikanischer aus. Genau. Und dann gibt es so einen Moment, wo Matthew nichts sagt und sondern sagt, lasst mich reden beim Checkpoint.
Ja, genau, das stimmt.
Das ist voll super. Aber er begegnet uns ja vorher auch in dieser Ermittlung. Es gibt ja diese, am Anfang, wo sie noch nicht sicher sind, was das ist, auch diese erste Szene, wo er ist ja der Würmermann bei Tschernobyl und so. Aber wie gesagt, auch so eine Sache. Ne? Auch so eine Sache, die aus dieser Zeit halt passt. Ne? Und wird dann da zur Forschung rangeholt und dann steht er in diesem riesigen Fuß und weiß nicht, wo ist denn jetzt das, was ich untersuchen soll. Das ist schon alles wirklich geil gemacht. Ich weiß, ne, und das, aber das Schlimme, wie gesagt, für mich ist heute, wie gesagt, immer noch einmal das Design, aber ich kann es verstehen, dass man es anders machen musste, weil sonst hätte man einfach nur ein riesen Monster gehabt, was die Stadt platt macht und nicht Teil oder die Stadt als Verdeck nehmen muss.
Weißt du, was ich absolut großartig fand, was in anderen Filmen in der Form überhaupt nicht vorgekommen ist, wie die Geschwindigkeit von Godzilla dargestellt wird, weil der macht ja nun mal große Schritte.
Aha.
Und ist damit auch ganz schnell und geht dann praktisch an so einem Schaufenster vorbei.
Ja.
Oder und auf einmal macht es dann, also da kann man seinen Kopf sehen und wie sein Schwanz dann in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit so vorbeifliegt, weißt du? Da kriegt man mal also es ist ja so, er ist hier nun mal groß und schnell, weißt du? Das ist, glaube ich, so das erste Mal, wo das auch so ein bisschen realistisch dargestellt wird in den Godzilla-Filmen, dass der einfach halt auch riesengroße Schritte macht.
Ja, ich glaube 200 Stundenkilometer ist er schnell, wird irgendwie angegeben.
Du bist echt ein alter Statistiker, Alter. Also das
ist überhaupt nicht. Nee, ich habe nur bei IMDb, ich bereue da immer, aber in Wirklichkeit habe ich nur bei IMDb nachgeguckt.
Ach okay, dann ist gut.
Ich meine,
er zieht dann quasi mit 200 Stundenkilometer praktisch, ach da ist ein Schwanz, also da.
Ja,
und das ist halt dann schon flott, weißt du, und das finde ich halt eigentlich auch ganz gut gemacht.
Ja, es sind auch ein paar Kleinigkeiten, die auch noch tatsächlich gut sind. Wie gesagt, dieses New York bei Nacht, im Regen finde ich wirklich geil. Ich finde auch dann, als es beim Times Square auftaucht, diese Szene, das erste Mal, wo die alle auf dieser Wahlkampfveranstaltung sind und dann diese Regenschirme und dann der Erste diesen Regenschirm zur Seite macht und nach oben guckt und alles so zittert und diese Autos, diese Hüpfer machen in der Straße. Weißt du, die Autos haben alle auf so kleinen Luftpressen gestanden. Also die haben wirklich, ich habe das Making-of mir angesehen, die haben wirklich die Autos auf so kleine Federn gestellt, die das halt hochgepresst haben. Das ist wirklich passiert, das ist nicht Effekt gewesen.
Nee, klar.
Wirklich Handmade halt. Ne?
Und das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Ich meine, das sieht man halt auch. Man kann schon sehen, dass da viele Sachen halt praktisch also mit echten Kulissen gemacht wurden und nicht einfach irgendwie, mit Spezialeffekten nachgepflegt wurden. Das ist schon sehr realistisch gemacht. Also das finde ich schon toll.
Was ich wenig als Charakter auch ganz gut fand, außer das Militär. Beim Militär muss ich aber sagen, da gibt es einen Soldaten, diesen Funker O'Neill. Der, finde ich, der macht so eine kleine Heldenreise durch. Am Anfang stottert er total und ist total unsicher. Und am Ende ist er über sich hinausgewachsen und bekommt sogar eine Belobigung. Das ist so eine kleine Szene.
Ja, aber,
genau, finde ich gut.
Aber das habe ich mir quasi auch aufgeschrieben.
Ja.
Er ist ja kein Funker. Er hat ja schon eine leitende Funktion in der Armee.
Ja.
Und wie gesagt, und da frage ich mich halt, und das ist halt auch sowas, was ich so ein bisschen, ich gebe dir recht, der macht eine Entwicklung durch, wird am Ende dann noch gelobt und ist dann auch total stolz auf seine Leistung. Aber wie kann denn so jemand da irgendwie in eine Führungsposition kommen bei der Armee? Der ist ja total verunsichert und ich meine Führungskräfte, ich meine bei der Armee, die sollen auch ein gewisses auch ein Durchsetzungsvermögen haben und auch ein Auftreten und der ist halt wie so ein kleiner Junge, der da von Szene zu Szene, also das ist auch sowas, was ich so ein bisschen blöd fand an dem Film, muss ich zugeben.
Ja, aber das ist einfach das Militär, das gesagt hat, ihr sollt den Everybody's Guy, der ein bisschen witzig ist und am Ende wächst er über sich hinaus. Und weil er das Militär recht erkennt das auch an und sein General lobt ihn. Das ist einfach eine Militär, so blöd sieht das an und das ist ein bisschen Propaganda.
Okay, das mag sein.
Weißt du, mir ist aber echt jetzt aufgefallen, diese Szene, weißt du, weil das echt so, am Anfang ist der ja so ein bisschen wirklich sehr schüchtern und, ne, und wo ich mir sage, Alter, ja, mach hier die ganzen Tunnel zu. Okay, wie? Weißt du? Schüttet sie zu, legt Bomben rein, ne? Genau. Legt eine Sperrholzplatte drüber, wie beim Todesstern, verdammt nochmal. Aber macht das Zeug zu. Und dann am Ende ist hilfreich. Ich fand, das sind so Sachen, die auch wirklich witzig waren. Ich fand auch, weil wir bei Rollen waren, ich fand auch Hank Azarian als der Kameramann total gut.
Ja, stimmt, das war super, das stimmt. Ja,
er war witzig und das ist, glaube ich, er spricht, glaube ich, ganz viele Stimmen bei den Simpsons halt, ne?
Ja. Und das war auch nicht so seine klassische Rolle, die er sonst immer so in den Filmen spielt. Ja. Der war ja, da ist er eher immer so ein bisschen so der, sag ich mal, ja, jetzt nicht so der Tölpel, aber eher so der, und da war ein richtiger Macher, der dann auch so reingeht und der dann auch immer mit an der Front dabei ist. Und diese Szene, wo er dann einfach da steht und filmt und filmt und filmt und der ja. Fuß kommt runter und er ist halt praktisch zwischen den Zehen, also erst meint man natürlich, er wird plattgetrampelt und kommt dann zwischen und dann dieses hysterische Lachen, wo er merkt, finde ich total großartig. Das ist eine der coolsten Stellen im Film.
Ja, ich fand beeindruckend, dass er sofort bereit ist, mit der Kamera hinter diesem unglaublich großen Monster herzujagen, aber dann lieber heimlich sich rausschleicht, weil er vor seiner Freundin Angst hat.
Ja, und das war sehr realistisch.
Also total.
Ist so. Hashtag ist so.
Aber jeder, guck mal, als er das Fenster aufgemacht hat. Los, jetzt nimm dich mal, wir machen das jetzt. Und genau. Dann Fenster auf. Sie darf es nicht erfahren.
Genau. Nein. Aber das war wieder, da war, glaube ich, wieder ein Drehbuchautor, der selber verheiratet ist. Ich glaube, ja, das war sehr realistisch.
Also, aber das war total niedlich irgendwie.
Ja, klar war das niedlich. Und am Ende, das ist mein Mann, yeah, yeah, yeah. Ich töte ihn, das ist mein Mann, yeah.
Sie hat ihn ja auch irgendwann so, du irrer Typ, ne?
Ja, genau.
Und so sagt sie ja irgendwann so.
Genau.
Ja, ja. Aber das sind so Sachen, die da auch wirklich funktionieren. Und auch, na gut, Matthew Broderick spielt halt diesen Wissenschaftler, der einerseits um Rat gebeten wird, dann aber, wenn er was sagt, was denen nicht so passt, weil er kommt ja relativ schnell auf dieses, er jagt, er holt sich viel zu, warum ist er hier? Ne? Diese Hintergründe, warum, was will er hier auf dieser Insel? Warum diese weite Reise und warum so viel Fisch? Ne? Mhm. Das ist ja, weil er das Futter noch für andere hat. Denn das ist ja der große Point in diesem Film, Richtung Fortsetzung. Ne? Er kommt, wie war das? Godzilla ist asexuell. Ne? Das wird uns hier erklärt.
Kommt aber schwanger auf die Welt.
Genau, und jeden seiner, denn er legt Eier und 200, 199 davon schlüpfen auch aus. Der Film wird ja nicht fortgesetzt. Das ist sehr unwahrscheinlich. Im Empire State Building ist es, glaube ich, ne?
Auch im Madison Square Garden.
Im Madison Square Garden, genau. Da, er merkt halt, dass diese Riesenmenge an Fisch, die überall gefunden wird, die Godzilla quasi sich da hortet, das ist viel zu vieles für ihn. Was ich auch so gesagt habe, schnell ausgerechnet, wie ich so an der Statistik geguckt habe, das ist ja viel zu viel Forelle und es ist gar nicht Freitag. Was will der hier mit so viel Fisch? Weißt du?
Das stimmt.
Und dann sagt er, okay, weil er schwanger ist und dann hat er ja diese asexuellen Theorie und so.
Und kauft dann da noch in der Apotheke Schwangerschaftstest, wo wahrscheinlich im Kleingedruckten steht, kann auch bei atomar verstrahlten Eidechsen genutzt werden.
Ja, total super. Einmal das, aber witzig ist auch der Bürgermeister, wo er sagt, wie, Sie meinen, es gibt noch eine zweite? Nee, der ist Godzilla ist asexuell und er sagt, was wollen Sie mir damit sagen? Er ist die Jungfrau Echse oder was?
Ja, das stimmt.
Das finde ich immer noch ein totaler Brüller.
Und da sind halt auch so zwei, drei Sachen drin, die auch einfach witzig sind und die funktionieren. Die halt auch nicht so aufgesetzt sind, sondern die einfach so ist, wirklich so in das, denke ich mal, auch so passieren könnten. So nach dem Motto, wie der ist, der ist schon schwanger oder der ist Asexuell, wo bleibt denn da der Spaß? Weißt du, ja, das war klar, ja, dass was rausgehauen wird.
Ja, ja, natürlich, klar. Auch dieses, es gibt ja dieses Band, ne? Jean Reno begegnet uns ja immer wieder. Am Anfang ist er ja so quasi undercover als ein vermeintlicher Versicherungstyp, ne? Der in New York irgendwie hier Franzosen, hier, das ist die große, große Albtraum, die Franzosen haben 13% von New York versichert. Ne? Ja,
das stimmt.
Und dann begegnet er ja auch bei dieser Crew, wo dieses Schiff was an der Seite aufgerissen ist und so, ne? Was da am Strand liegt, was sehr beeindruckend aussieht, das muss man tatsächlich sagen. Ne? Und da gibt es ja auch dann dieses Video. Er ist ja dann irgendwann diesem alten Fischer begegnet und da erfahren wir ja diesen Namen. Da gibt es ja dieses Video mit dem, wo ihm, warum auch immer, diese Flamme vor die Augen hält. Weißt
Gute
du?
Frage, frage ich mich auch, frage ich mich auch. Jedes Mal.
Ja, warum?
Das ist scheinbar so ein Hypnose-Ding, um den Typen zu fokussieren, ja. der komplett abgetriftet ist, ja. Dieser alte Fischer.
Godzilla. Genau. Ne, sagt er, also ne, das ist irgendwie das Monster aus dem, ne, also die basiert halt auf das Lore halt, ne, und dieses Band wird ja dann Matthew Brodericks Charakter wird ihm ja geklaut. Wie gesagt, und dieser ganze Teil mit der Zeitungsredaktion und mit seiner Freundin, das ist halt wirklich auch eine Schwachstelle an dem Film. Aber für mich auch Eine weitere ist tatsächlich diese ganze Idee mit diesen ganzen Kind, mit diesen ganzen Nachkommen. Weil was dann im Empire State Building passiert, sorry, aber das ist Raptoren Jurassic Park Style. Was ich,
ja, ich würde sogar noch eine Stufe weitergehen. Das ist Alien Jurassic Park Style. Ja. Wenn du da reinkommst und siehst die Eier dann, da denkst du erstmal, oh, da kommen jetzt ein paar Facehugger raus. Mhm. Weil die haben auch das gleiche Design wirklich. Also
total.
Ich mein, gut, am Anfang ist, man kann es halt die Größenverhältnisse quasi nett sind. Das ist ja, die Eier, die sind dann etwa so 2 Meter groß, würde ich sagen, also plus minus. Und aber die sehen ja praktisch in der ersten Kameraeinstellung wirklich relativ klein aus. Und man könnte meinen, das wären so kleine Eier, die direkt aus Alien rauskommen. Aber
ja, total.
Das stimmt. Aber ja, ich meine, kann man drüber streiten. Ich fand es wiederum ganz witzig. Also
es ist so ein großer Part. Und ich fand, das ist so extrem auf Fortsetzung halt aufgelegt, wie auch das Ende. Das ist halt der eine. Ja, total.
Gut. Und ja, ich meine, gut, am Ende, das war klar. Das ist ja, also das hätte mich jetzt gewundert, wenn es nicht so ist. Also ich meine, das hätten wir beide genauso gemacht.
Ja, klar, ich hätte Godzilla überleben lassen tatsächlich. Also das ist ja, das wäre dann Godzillas Sohn gewesen halt. Mhm. Ne? Nee, aber das, also ich finde diesen ganzen Teil im Empire State Building, das ist halt, wie gesagt, das hat man in anderen Filmen halt schon gesehen, auch in Jurassic Park, und da finde ich es, oder Alien, da hast du recht mit den Eiern, total, da ist es total das, wo aber auch, weißt du, wenn dann so sein, die ganze französische Spezialeinheit drauf geht, die wollen ja das ja dann verhindern, dass die aus dem Gebäude rauskommen.
Das stimmt.
Das hat total einen Raptoren-Style aus, und das ist so offensichtlich in diese Richtung geschielt, dass ich mich, da haben die bei Jurassic Park gedacht, habt ihr ein Glück, dass wir euch nicht verklagen können, weil Dinos frei sind, so rechtemäßig.
Ja, also ich glaube,
keiner, ne?
Ja, also, Ja, stimmt. Ich meine, da muss ich dazugeben, da wird schon, also ich meine, das ist jetzt, wo du sagst, aber wie gesagt, ich habe es halt nie direkt in Relation dazu gesetzt. Ich fand halt schon, ich meine, dass es funktioniert. Natürlich war es witzig. Ich meine, dass die halt komplett praktisch schon halt so groß und so gut praktisch ausgebildet da aus den Eiern rauskommen und auch, sage ich mal, so die Grundreflexe alles funktioniert von praktisch innerhalb von einer halben Stunde. Quasi, das war so, aber ich fand das schon ganz amüsant. Also da waren ja, ach ja, und ich würde sogar noch eine Stufe weitergehen, ich würde noch einen Gremlins oben drauf setzen.
Ja, stimmt.
Als die dann alle dann in dem Foyer stehen und wollen dann rausgehen. Das hat mich doch stark an Gremlins 2 erinnert, wo die dann alle im Kino sind und dann warten wir auch irgendwie rausgehen zu können. Und dann wären sie dann doch am Ende, glaube ich. Ich glaube, das war Gremlins 2. Aber auf alle Fälle, ich meine, das hat so ein bisschen so ausgesehen. Das fand ich halt auch. Wobei, ich meine, okay, ich meine, es hat funktioniert und ich fand es unterhaltsam. Also da bin ich, glaube ich, gar nicht so kritisch.
Ja, das, also mich hat dieser Teil, mich hat das alles mit den Kleinen, hat mich tatsächlich sehr, sehr gestört, auch wenn da auch ein paar Sachen witzig waren. Wo habt ihr den Typen her? Ne? Den, hier, so Zeit, dass wir gehen. Auch wie geil Jean Reno, der auch eine eigene Verbindung zur US-Regierung hat. Er sagt ja, er funkt ja mal mit denen und sagt denen bitte Operation Dragonfly.
Wobei, ne? Da habe ich mir geglaubt, das waren vielleicht so Geheimdienstinformationen, die irgendwie geklaut wurden oder sowas, könnte ich mir vorstellen.
Ja, total. Die versuchen ja dann eine Verbindung zu dem Fernsehsender hinzukriegen und so. Da ist auch der Hank Azaria nochmal super witzig als der Kameramann, wenn die dann irgendwie unten ankommen und dann sind es immer mehr von diesen kleinen Godzillas und er sagt dann, okay, wir laufen, ich zähle bis 3, 1 und er fängt schon an zu laufen.
Da musste ich so lachen.
Das stimmt. Und dann kommt er mit ihr in diesen Raum rein und die machen diese Tür zu und er, wow, und sie, was? Das ist die Kabine der Nix.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Das ist so super. Das ist die Kabine der Nix, Wahnsinn und so. Der Mann ist voll dabei, was das angeht.
Das stimmt. Und das war, glaube ich, das war doch auch dieser Zeitrahmen, wo man der Meinung war, dass Godzilla durch die U-Boote getötet wurde. Ich glaube, das war doch dieser Zeitraum.
Ja, genau. Was ja auch so eine geile Aktion war, dass er unter denen so hinweggetaucht ist, die Raketen quasi auf ihn, ne, er ist ja kaltblütig, ne, halt, und trotz alledem, ja, sie haben ja festgestellt, er bewegt sich unter der Stadt, ne, er kann sich quasi durch die Tunnel graben, was ja auch wieder mit seiner Größe und so und dann einhergeht, und dann dachten sie, genau zu der Zeit denken sie, dass die U-Boote ihn getötet haben. Aber nachdem es dann diesen Angriff gibt, sie machen ja dann diesen ganz theatralischen Call über diesen Livestream.
Genau.
Heute wären sie bei Instagram live gegangen.
Wobei ich das ganz witzig fand, sie wollen sich ja dann auch praktisch opfern, also ganz heldenhaft, also ihr müsst jetzt den Madison Square Garden ja sprengen.
Ja.
Und dann, Okay, ach, ihr habt 6 Minuten Zeit. Ach so, oh ja, okay, dann machen wir es mal langsam los hier, oder? Das waren wir auch ganz
ja,
witzig.
Aber auch, dass das ganze französische Team eigentlich bis auf Jean Renault oder ums das Leben stimmt. kam, wo er dann so sagte, meine Männer versuchen das jetzt zu verhindern. Die versuchen ja, die Türen quasi so zu verrammeln, dass die nicht rauskommen, bis die halt Hilfe geholt haben. Und Hilfe ist dann halt wirklich diese Zerstörung des Madison Square Gardens. Mhm. Aber dann über diese Computer, über den Computerterminal dann, lauf, ihr habt noch 6 Minuten, raus da!
Genau, das stimmt schon.
Dann sind auch so billige Lacher im Prinzip, die rennen alle lang und Matthew ist der langsamste, weil er guckt dann so, hier ist ja wieder Fisch, dieser Fisch, und dann rennt er um die Ecke und dann kommen die ihm schon wieder entgegen, andere Richtung.
Ja, oder auch so ein paar Sachen, wo diese Raptoren, tolle, ich meine, sage ich auch schon, Raptoren dazu, wie diese Mini-Godzillas da um die Ecke geschossen kommen, praktisch auf dem Berg von Popcorn und Kaugummis am Rollen, so,
ja.
Ich meine, rollen so da dran vorbei, ach komm, das ist schon witzig. Also, das
ja, aber ich habe auch nicht verstanden, als sie in einem Projekt waren, dass die Gremlin-Szene, dass sie oben nur diese Lampen runterschießen mussten und die dann so weit zurückgehen, die dann einfach durchlaufen konnten, ohne so wirklich angegriffen zu werden. Das war halt auch ein bisschen billig halt, ne?
Ja.
Tatsächlich, ne?
Da will ich das auch gar nicht, da will ich das auch gar nicht weiter diskutieren. Ja, aber es war okay, es hat funktioniert und Gott. Es gab bestimmt schlechtere Lösungen.
Ja, die Zerstörung ist ja dann mit dem Flugzeug, ne? Da musste ich sehr an Independence Day denken, ne? Eagle 20, Fox 2. Weißt du, das wäre geil, wenn es derselbe Typ gewesen wäre. Eagle 20.
Ja, wobei der ja draufgegangen ist, glaube ich. Der ist ja da reingeflogen.
Bill Pullman, stimmt. Wäre geil, wenn es Bill Pullman gewesen wäre. Eagle 20, Fox 2, ich mach's normal. Und dann geht ja dieses ganze Gebäude ja richtig spektakulär so hoch, dass es so aussieht, als wenn nur das Gebäude in die Luft geht und der Rest nicht, wirklich nur einmal. Ja. Hoch, ne? Die können sich ja im letzten Moment unten sind ja noch Gott sei Dank 10 Meter weg.
Das reicht. Sagen, das reicht ja dann, ne? Weil und wer noch knapp von einem Auto erschlagen. Aber es ist halt, aber auch das ist auch eine große Stärke von den Filmen. Also die Zerstörungen da an den Hochhäusern, wenn die da mit ihren Kampfhubschraubern da reinballern und die Fenster so platzen und oder wenn Godzilla so mit dem Schwanz mal so ganz vorsichtig an einem Hochhaus vorbei praktisch geht und dann quasi die Hälfte von der von eines Stockwerkes da wegmacht, das sieht alles schon echt cool aus. Also das muss man sagen.
Ja, tatsächlich. Tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen, wo sie ihn in die Falle locken wollen mit dem Fisch, ne? wo er dann da quasi um die Häuserschlucht rum, sie können ihn ja dann irgendwann finden und gucken dann so die Häuserschlucht runter und dann geht er unten durch die Häuserschlucht und dann siehst du aus dem Madison Square Garden diese Strahler, die auf ihn gerichtet sind und ne, also das ist schon spektakulär gemacht halt, ne? Tatsächlich. Also daran hat es nicht gescheitert halt, ne? Mhm. Das ist definitiv so.
Genau, und wie gesagt, also für so einen alten Film, also normalerweise die Sachen, die altern ja sehr schlecht, also Spezialeffekte. Mhm. Ich finde das immer wieder gruselig. Aber da, wie gesagt, tatsächlich seit langer Zeit mal wieder wirklich eine positive Überraschung in dem Bereich.
Ja, aber auch so durchwachsen da. Die Szene, wo dieses eine Team unten quasi im Keller ist, in dem U-Bahn-Schacht und dann plötzlich dieses Auge von Godzilla hochguckt, ne? Das sieht sehr, sehr animiert aus.
Vielleicht solltest du doch mal auf einem größeren Fernseher gucken. Vielleicht fällt das da eher auf. Also ich meine, es hat halt, bei mir hat es halt total funktioniert auf dem alten Röhrenfernseher, deswegen, ja.
Dafür ist es gemacht, ja. Ja, und dann gibt es ja diese letzte Verfolgungsjagd, weil gut, natürlich, nachdem das Gebäude eingesprengt ist, kommt der da natürlich genau da, der vom U-Boot vermeintlich Getötete, obwohl das halt keinen Moment lang einer von uns geglaubt hat, kommt dann Godzilla hoch und dann schnuppert er noch an einem seiner toten Kinder. Das fand ich voll hart.
Weißt ja, du, lass uns da mal kurz drüber reden. Und das fand ich tatsächlich so ein Stück weit auch eine Verneigung und eine Hommage an die japanischen Filme, weil da Godzilla ja durchaus eher positiv charakterisiert wird und das kam ja auch immer so ein Stück weit durch, weil auch Matthew Broderick hat ja gesagt, ja, der sucht ein Zuhause und der ist halt auch ein Stück weit, glaube ich, verängstigt, weiß ich nicht, auf alle Fälle, ich meine, der wurde ja schon...
Ist ein Tier halt, ne?
Ja, genau, und der wurde halt auch so ein bisschen, der wurde jetzt nicht so als das pure Böse dargestellt, sondern auch durchaus, also auch der Moment, wo der auch hier so eine absolut grandiose Szene, wo er sich halt da so eine Pocket-Kamera irgendwie an so einem Automaten zieht und macht dann ein Foto und dieser riesige Schädel von Godzilla ist halt quasi vor ihm und schreit ihn an und geht dann aber weiter. Auch da wird ja so eine gewisse praktische Weiße, das ist ja schon, da wird es ist ja nicht nur das Monster, es wird ja genau wie in japanischen Filmen, wird ja auch eine gewisse Sympathie für das praktisch,
ja,
auch für Godzilla quasi aufgebaut.
Das war bei Godzilla in den alten Filmen auch immer so Phasen. Mal war er der Freund der Menschen, mal war er der Gegner. Ach, okay. Und es hat sich, das waren verschiedene Phasen tatsächlich, ne? Also es hat sich immer mal, es hat sich dann aber schon sehr verlagert in irgendwann so ein bisschen Beschützer der Menschheit und so. Was ja Schwachsinn. Gut, das haben sie in den neuen Godzilla-Filmen jetzt ja auch so ein bisschen implementiert mit der Alpha-Predator und genau, das Gleichgewicht der Kräfte und so. Aber da ist es, naja, klar, es ist halt ein Tier, ne? So wird es halt dargestellt. Und dass er die dann jagt, ne, weil sie für den Tod seiner Kinder zu, ne, ist ja auch dann quasi verständlich, aber ist für mich halt auch nicht Godzilla, weil als die da mit dem Taxi langfahren und die fahren dann durch seine Beine durch und er stupst das Taxi mit der Nase an, das ist halt einfach hundertprozentig Jurassic Park und ich glaube einfach, nichts gegen Jurassic Park, die sind großartig, die Filme, aber ich glaube, wenn man den Film irgendwie, weiß ich nicht, Panik in New York genannt hätte oder so, denn ich habe ihm viel übel genommen, dass ich immer gesagt habe, das ist nicht Godzilla. Weißt du, das ist einfach für mich nicht Godzilla. Und wenn man sagen würde, das ist die Echse Hans-Peter, das wäre voll geil. Das ist der Hans-Peter.
Peter. Genau die Frage, die habe ich mir auch schon gestellt. Ob der Film mal funktioniert hätte, wenn man, ich meine, wenn der wirklich, praktisch Godzilla am Namen trägt, sondern irgendwie auch einen anderen Namen, also das Monster, ich meine, wie du gerade gesagt hast, Panik in New York oder sowas. Und das wäre echt eine Sache, die müssen wir mal die Community fragen. Das würde mich wirklich mal interessieren. Kann dieser Film oder hätte dieser Film funktioniert, ohne diesen großen Merchandise im Hintergrund, um es mal so zu nennen.
Ja, also ich glaube, als ein Godzilla-Film ist er wirklich nicht besonders beliebt. Also er hat echt die schlechtesten Bewertungen auch von den amerikanischen Godzilla-Filmen. Da war er ja nur der erste, aber auch wirklich bei IMDb, da sind 200.000 Bewertungen. Die sind wirklich, also der hat die schlechtesten und das ist auch so meine Wahrnehmung tatsächlich. Aber jetzt nach dem Rewatch hatte ich tatsächlich an vielen Stellen überraschend viel Spaß mit dem Film. Tatsächlich, ne? Und also wie gesagt, die beiden großen Knackpunkte sind halt für mich, wie wir schon gesagt haben, das Design, dieses Raptorenverhalten, auch der Moment, wo er da auf der Brücke dann von den Flugzeugen dann getötet wird. Denn das passiert ja. Er verheddert sich ja dann in diesen Seilen. Die sagen ja auch so lapidar, bringt ihn mal zur nächsten Hängebrücke. Was? Hat das Auto Fernlicht? Das fand ich eine super Frage von dem Wissenschaftler. Wo er sagt, ja, hat es. Ne? Aber das ist, und dann führen sie ihn da ja hin und dann wird er ja da getötet. Das ist schon, hat schon eine gewisse Dramatik gehabt, aber ich habe zu keinem Zeitpunkt richtig Sympathie halt für die Figur gehabt. Und liegt einfach daran, damals definitiv, dass ich da so aggro mit, es ist nicht meins und so, das ist nicht mein Godzilla. Und weiß ja, wie man dann so ist, wenn man ein alter Sack wird, nur dann ist man entweder altersmilde oder man sagt, früher war es alles besser. Weißt du?
Ja, ich hab da auch so einen Film, das sage ich jetzt besser nicht, aber wie gesagt, ich habe dem Film halt immer relativ positiv aktiv gegenübergestanden, wobei ich sagen muss, ich fand auch diese Stelle bei der, ich glaube, es war die Brooklyn Bridge, die Brooklyn Bridge, weil es gibt ja nur diese eine, die wirklich auch gut aussieht in New York, beziehungsweise Manhattan, und da sind ja zwei Bögen und über den ersten springt er ja noch drüber irgendwie und in dem zweiten, da geht er dann unten drunter durch und wird dann halt auch eingefangen, wobei ich das halt auch irgendwie ganz plausibel fand, weil es gab ja in jeder Szene, ist er ja sowohl den Raketen ausgewichen, als auch den Torpedos von den U-Booten und das fand ich halt wiederum ganz gut gelöst, weil er hat sich da drin halt so eingefangen und war auch total hilflos, als er dann praktisch da getötet wurde. Das war schon, ich fand schon so ein Stück weit, da habe ich schon so ein bisschen, ein bisschen Trauer empfunden, auch wenn man so im Hintergrund so den Herzschlag gehört hat, so in den letzten Szenen, wo dann der mal leiser wurde, das war schon auch, das war eigentlich schon ganz gut gemacht. Also es war jetzt auch nicht so super kitschig, weißt du, das hätte auch tierisch nach hinten losgehen können.
Ja, wie gesagt, ich sehe es ja jetzt auch nicht mehr ganz so negativ, ne, wie damals. Also das mit den Mini-Raptoren und so, das ist mir alles, weil ich gesagt, das sehe ich, habe ich halt schon in anderen Filmen gesehen und da wiederhole ich mich, aber das war nicht das, was ich von so einem Godzilla-Film erwartet habe. Da bin ich tatsächlich besser, da fahre ich natürlich besser mit den aktuellen Godzilla-Filmen hier, Godzilla gegen Kong und King Ghidorah und King of the Monsters und so. Das hat mich tatsächlich mehr abgeholt, aber vielleicht mag ich da auch diese ernsthafte, und da fand ich auch Godzilla so finde ich ihn geil, so wie er jetzt in den amerikanischen Versionen gemacht ist. Natürlich ist das alte total cheesy, machen wir uns mal nichts drunter vor, Männer in Gummikostümen, das ist halt total aus seiner Zeit und so und irgendwelche Modelle alles einschlagen.
Gut, alles gut,
das ist da klar.
Da muss man auch gar nicht drüber streiten, das ist absolut, da bin ich absolut d'accord. Wobei ich die neuen Filme auch nicht gut finde, muss ich alles sagen, fand ich auch.
Ja, es ist halt nicht, also der beste von diesem Monsterverse war tatsächlich Skull Island, finde ich. Tatsächlich.
Super, oder?
Der war richtig gut, ja.
Ach, diese, Aber diese Vermischung von Apokalypse Now und fand ich tatsächlich auch grandios, den Film, interessanterweise.
Ja,
wenn die dann da so drüber fliegen und die Bomben abschmeißen, so just for fun, das war schon irgendwie ganz cool gemacht.
Ja, und das erste Mal, wo man Dings gesehen hat, Kong so als Silhouette, weißt du, im Sumpf da stehen, im Sonnenuntergang, und die Hubschrauber dann, ja, Apokalypse Now-Style-mäßig da angeflogen kommen, das ist schon sehr mächtig. Und da haben sie halt mehr den Affen gezeigt halt tatsächlich, als, ne, und es ist nicht so spärlich gewesen. Wie gesagt, aber das ist mir bei dem Godzilla von 2014 ist mir das auch negativ aufgefallen, dass er so wenig dabei war, aber wie gesagt, in dem ist es ja noch weniger, es wirkt halt nur anders. Sie haben es wirklich besser verteilt bekommen und dadurch, wie du schon auch gesagt hast, so mit, dass er oft angedeutet wird und man so das Zittern des Bodens wahrnimmt und alles, damit haben sie es gut gelöst tatsächlich halt, ne. Ja, aber der Film, wie gesagt, die Wahrnehmung war nicht so gut und der Erfolg war auch nicht da und die haben halt die geplanten, es waren zwei Fortsetzungen geplant, die sind halt dann nicht gedreht worden und man sagt, dass Broderick und auch Jean Reno nicht besonders gut auf den Film zu sprechen sind heute. Keine Ahnung.
Ja, aber das ist ja immer so. Wobei, wie gesagt, ich muss sagen, wenn man da mal so andere Filme von Roland Emmerich sieht, jetzt auch den letzten Moonfall, das ist ja nur totale Krütze. Und wie gesagt, und dann so, und 2010 und so, die haben halt so große Logiklöcher, das tut dann halt auch teilweise schon weh, weißt du. Und das fand ich halt, und da war ich halt dann, also nichts gegen Popcorn-Kino, aber also so ein bisschen Logik kann ruhig dabei sein, weißt du. Also finde ich jetzt, bestimmt immer ganz schlecht. Und der funktioniert tatsächlich auf weiten Strecken wirklich gut, der Film. Noch eine Frage habe ich an dich, vielleicht noch so, und vielleicht ist das auch so ein kleiner Gag in dem Film. Der Franzose oder der französische Geheimdienst, der hat ja auch eine Akte von dem Matthew Broderick, also von Metatropolis, und da ist ein Bild drin. Sag mal, ist dieses Bild vielleicht, was Ferris macht, blau?
Ich habe auch das Gefühl gehabt. Ist auf jeden Fall 10 Jahre jünger. Es könnte wirklich sein, dass es was Ferris macht, blau ist.
Weil er hat ja auch so einen Anzug an einer Stelle, wo er seine Freundin in der Schule abholt.
Das kann ich mir echt gut vorstellen, ja, dass das so ist. Und siehst du mal, wie gut der französische Geheimdienst ist. Kannst du mal sehen, wie gut Jean Reno ist wirklich, von den Darstellern, er und Hank Azaria sind für mich die beiden Highlights in dem Film.
Ja, der ist schon gut. Auch wie gesagt, auch wie er sich selber quasi als Franzose so ein bisschen so auf die Schippe nimmt, finde ich halt auch mal ganz groß, wenn man das kann. Und das war halt auch schon ganz schön. Und dieser Kaffee, das war ja auch so ein Running Gag in dem Film, dass immer irgendwie der schlechte amerikanische Kaffee so ein bisschen so in den Vordergrund gebracht wird. Das war halt schon ganz cool.
Der undankbare Franzose, ja. Ja, wie gesagt, ich fand diese Verknickung mit, manchmal muss man auch sein Land vor seinen eigenen Fehlern beschützen und pipapo. Und diese Anspielung halt auf diese ganze Moroa-Atoll- und Atomtests-Geschichte und dass die Franzosen da auch mit drin quasi stecken oder zumindest auch gemacht haben, das fand ich irgendwie ganz... irgendwie ganz gut, ne, dass sie das so eingebaut haben. Das war ist wahrscheinlich wirklich, dass du Leute wie Roland Emmerich hast, der den Film halt gemacht hat. Also es ist ein Deutscher halt gewesen ist, ne? Und wir haben schon bei den Simpsons gelernt, ein Deutscher kann kein schlechter Mensch sein.
Ne? Du weißt ja. Stimmt, ja, ich weiß. So
ich immer noch am besten.
Ein Deutscher kann auf, kein witzig. Schlechter Mensch sein. Da darf man gar nicht drüber nachdenken, oder?
Nee, besser nicht. Was steht denn da? Die Bart. Ja, eigentlich jemand, der Deutsch spricht, kann kein schlechter Mensch sein. Kein
schlechter Mensch.
Das ist einfach eine steile Aussage, oder?
Witzig, wie viel Zitate man irgendwie da rausholen kann, oder wie oft.
Total. Aus den Simpsons der 90er kannst du voll viel rausholen.
Ja. Und man hat auch gefühlt man glaubt einfach nicht, dass man jede Folge gesehen hat, aber irgendwie hat man jede Folge in den 90ern gesehen.
Ja.
Da ist selten mal der Fall, dass man eine nicht gesehen hat.
Ja, und ich gucke das ja auch nicht mehr. Also ich habe jetzt auch, und ich bin immer überrascht, dass immer noch so Staffeln produziert werden, die sind ja irgendwie bei 32 oder 33 Staffel. Genau. Aber ich kann dir wirklich diese alten Folgen aus der goldenen Zeitalter, kann ich dir total noch halbwegs mitsprechen, Galafgalasch. Und so. Und wenn du solche Sachen sagst, dann lacht jemand, weil er es versteht, ohne dass du es erklären musst.
Oder der Klassiker, wenn du das Äpfchen machst, weißt du, wenn du einfach da sitzt, in irgendeiner Besprechung und machst das Äpfchen, weißt du, und tust dann vorne praktisch die Ja, das ist halt einfach so. Das ist halt Zeitgeist. Das ist halt in die Kultur übernommen worden, glaube ich. Star Wars, glaube ich schon.
Total. Aber naja, wie gesagt, ich habe jetzt, was mir jetzt unsere Besprechung wirklich gezeigt hat, ist und auch der Rewatch dazu, dass der Film durchaus ein paar paar schöne Sachen hat. Also dieses Setting, dieses Pacing, dieses New York im Regen finde ich total super. Ich finde die Handmade-Effekte wirklich auch gut. Auch die später wir von den kleinen Godzillas sehen, das ist ja wirklich sehr, sehr gut gemacht. Dieser ganze Anfang ist wirklich großartig und so. Das sind schon mehr Dinge, als ich gedacht hätte tatsächlich halt. Ne? Das Militär ist nicht ganz so dumm. Nicht ganz ja,
das stimmt,
so
dumm,
wie ja. es sonst im Film dargestellt
Highlight,
wird.
Highlight, ne? Er schmeißt einfach ein Schild aus dem Taxi raus und unser ja. O'Neill weiß direkt, der will uns was damit sagen. Und das ist ja. mir durch Zufall abgefallen, weil jeder weiß, jedes Taxiunternehmen hat seine eigenen Funkfrequenzen.
Natürlich. Ich wusste das, natürlich. Ne? Als alter Taxifahrer.
Also dir tauscht das zu. Also wenn es einem zutraue, dann dir.
Ja, das ist fantastisch, oder? Genau. Aber gut, das war so ein bisschen, ne? Da hätte man doch einfach die Nummer vom Taxi anrufen können. Stellen Sie mich mal bitte zu Wagen 19 genau. durch, oder? Also, genau. oder? Da stand ja, glaube ich, sogar dran und so.
Genau. Aber dann sind wir ja, ich meine, da sind wir ja uns ja schon in weiten Strecken doch eigentlich schon, sage ich mal.
Schon? Nicht ganz uneinig. Ja, das ja,
stimmt,
klar.
Das
ja,
stimmt.
Ja. Ja, tatsächlich. Hätte ich selber nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das ist so ein bisschen, ist alles doof und näher und die Freundin ist total nervig und das ist es ja auch. Es gibt ja auch da wirklich ein paar Sachen, die doof sind und wie gesagt, das Design wird nie meins sein und ich feiere die Szene in Final Wars, wo Zilla, und so haben sie ihn ja da genannt, nicht, da quasi mit drei Sachen abgefertigt wird und so, aber ansonsten, ja, ist es schon, also ich hätte da jetzt keine Fortsetzung gebraucht, weil es mir einfach wirklich zu Jurassic Park-artig ist.
Ja, gut,
das stimmt. Ich hätte keine Fortsetzung gebraucht. Das also, stimmt, ne? Stimmt. Aber so für sich ist der Film okay, zumindest halt.
Ich finde auch, also ich habe den auch niemals irgendwie unter der Prämisse gesehen, ach, dass da ein zweiter und dann ein dritter Teil rauskommt. Also klar, das Ende, diese Open-End-Dinger, die bauen sie ja gerne rein, ob jetzt was kommt oder nicht. Aber ja, gut, klar. Ich gucke noch mal gerade in meine Unterlagen rein hier, was ich alles mitgeschrieben habe. Ich glaube, ich war noch nie so gut auf einen Podcast vorbereitet wie auf diesen hier. Und das darf Kai niemals erfahren. Hoffentlich hört er niemals diesen Podcast hier.
Nein, das wird er nie erfahren. Ich habe auch tatsächlich auch meine gesamten Notizen durch. Ich hatte sogar noch den Taz-Artikel von Fuck Chirac aus dem Jahr 1995 raus, den ich auch mit rein verlinke, wo es auch genauso hier, kurz nach seinem Amtsantritt entschied Chirac die umstrittenen Kernwaffen. Tests auf Moroa nach seinem Dreijährigen unter seinem Vorgänger Mitterrand verwirkten Moratorium wieder aufzunehmen. Es gab heftige internationale Proteste und ein Film, in dem das erwähnt wurde später.
Das stimmt. Ja, aber es ist gut, dass du das gesagt hast. Ich hatte das tatsächlich komplett komplett vergessen. Also das ist schon gut.
Da habe ich dann so drüber nachgedacht, als ich gesagt habe, Mensch, guck mal an, heute so, man denkt so Friday for Futures, das ist so was Aktuelles, aber ich kann mich jetzt, da ist es mir so aufgefallen, gegen was ich dann auch, dass ich früher genauso gegen hier Atomtests und warum verliert man denn so diesen Kampf gegen Umweltverschmutzung, wenn man dann älter wird? Warum verliert man das denn?
Ach ja, du, was soll ich sagen? Status quo, also, ich sag's dir.
Ich sag dir nicht, ich glaube, sobald du ein Auto selber hast, ist es vorbei.
Ja, weißt du? Ich glaube. Also es wird nochmal ein bisschen anders, wenn du Kinder hast. Also dann ist nochmal so eine Phase, wo man so ein bisschen mehr an die Zukunft denkt und sagt,
es ist vielleicht
nicht so nach mir die Sinnflut, sondern nach mir kommt mein Sohn und so. Das ist immer was anderes.
Ja.
Gut, aber bevor wir jetzt, ich gucke nochmal gerade hier. Nö, du, also ich muss zugeben, ich bin jetzt, alles was jetzt von mir kommt, wäre, glaube ich, reines, improvisiertes Geprabbel.
Aber das hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Super. Sehr schön. Ja, dann Tim, dann sage ich mir ganz, ganz lieb und artig danke. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Also ich muss zugeben, ja, du bist zwar schon so eine kleine Statistiksau und auch top vorbereitet. Also mir hat es auch unglaublich viel Spaß gemacht. Auch nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Bitte, bitte. Na? Ja, und dann in dem Sinne sage ich mal, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Ciao.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.